do not speak. Benjamin, how was it with you? Du verstehst doch inzwischen, oder? In Deutsch, ja. Our Russian devotees, you do not understand Deutsch. Nothing, baby. Nicht verstehen. Das müssen wir mal sehen. Can you understand English? Little. Everything? 50%? 30%. So how do we continue in this file? I would propose the following to you. Because we are so little devotees due to the marathon. Why don't you just go in a room and read in Russian or English, just some Bhagavatam text. But really do it. This time of this time in the morning should be set aside for Bhagavatam, hearing from the Bhagavatam. Maybe one of you just take the book and read it, discuss it amongst yourselves from different angles of vision, and I'm sure you will even benefit much more than by hearing from me. Yes? Please do it. Don't do Prajapa or anything else in Bhagavad Gita. Good. You won't be able to understand a word of what I'm saying now. In Deutsch, yeah. Yeah. Hare Krishna. Thank you very much. Tomorrow I will again speak in English, but today is a special subject matter. I need to speak in Deutsch. Yes? Thank you. Iti somit atat virya vidushi Ashitra Ketu, der die Vortrefflichkeit Shivas nicht kannte. Bruvane sprach Bahusho Vanam. Das, was nicht dem Standard der Anstandsregeln entspricht. Die Kritik am erhabenen Shiva. Rusha mit Zorn. Aha, sagte Devi, die Göttin Parvati. Drishtaya, zu Shiva Ketu, der ziemlich schamlos war. Nirjitatma, wie jemand, der seine Sinne beherrscht. Abhimanine, von sich selbst denkend. Übersetzung. Da Shiva Ketu die Vortrefflichkeit Shivas und Parvatis nicht kannte, hatte er sie heftig kritisiert. Seine Worte waren nicht im geringsten erfreulich und deshalb sprach die Göttin Parvati, die äußerst erzürnt war, folgendes zu Shiva Ketu, der dachte, er könne die Sinne besser beherrschen als Shiva. Erläuterung. Obgleich Shiva Ketu niemals die Absicht gehabt hatte, Shiva zu beleidigen, hätte er ihn nicht kritisieren sollen, auch wenn dieser die Gesellschaftssitten verletzte. Das heißt, jemand, der sehr mächtig ist, sollte als fehlerlos betrachtet werden. Man sollte zum Beispiel keine Fehler in der Sonne sehen, obgleich sie Urin auf der Straße verdunsten lässt. Der Mächtigste kann nicht von einem gewöhnlichen Menschen oder selbst von einer großen Persönlichkeit kritisiert werden. Ketu hätte wissen sollen, dass Shiva, obgleich er in dieser Welt da saß, nicht zu kritisieren war. Die Schwierigkeit bestand darin, dass Shiva Ketu, nachdem er ein großer geweihter Sri Vishnus Sankarshanas geworden war, ein wenig stolz darauf war, Sankarshanas Gunst erlangt zu haben. Und deshalb dachte er, er könnte nun jeden selbst Shiva kritisieren. Diese Art des Stolzes in einem Gottgeweihten wird niemals geduldet. Ein Vaishnava sollte immer demütig und bescheiden bleiben und anderen Respekt erweisen. Trinat api sumichena taro api sahishnuna amanina manadena yipamiya Man sollte den heiligen Namen des Herrn in einer demütigen Geisteshaltung schenken, indem man sich niedriger dünkt als das Stroh in der Gasse. Man sollte duldsamer sein als ein Baum, der frei von allem Geltungsgefühl und immer Man sollte duldsamer sein als ein Baum, frei von allem falschen Geltungsgefühl und immer bereit, anderen alle Ehre zu erweisen. In einer solchen Geisteshaltung kann man den heiligen Namen des Herrn ständig schenken. Ein Vaishnava sollte nicht versuchen, die Stellung eines anderen herabzuwürdigen. Es ist besser, demütig und bescheiden zu bleiben und den Hare Krishna Mantra zu chanten. Das Wort Nirvitat Mavi Manine weist darauf hin, dass Shiva Ketu sich selbst für einen besseren Meister der Sinne erklärt als Shiva, obgleich er es in Wirklichkeit nicht war. Aufgrund dieser Überlegungen war Mutter Parvati ziemlich zornig auf Shiva Ketu. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Tastatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivashadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Lass uns doch einmal den Zusammenhang dieses Textes verstehen. Eins war der große Weise, na, eins war Chitra Ketu, in die Gemeinschaft von Lord Shiva gekommen, der in der, einer Versammlung mit großen Heiligen da saß. Shiva hatte zu diesem Zeitpunkt ein sehr ungewöhnliches Verhalten an dem gezeigt. Und zwar saß auf seinem Schoß seine Frau Parvati. Chitra Ketu nun, also heißt es hier in diesem Text, war ein wenig stolz geworden, die Gunst von Sri Vishnu allein zu haben. Und deswegen dachte er, er könne jetzt jeden kritisieren, selbst Shiva. Parvati, er sagte also, so ungefähr in dem Stil, ist das okay? Versammlung mit Devotees, die Frau auf dem Schoß zu haben, ist okay. So. Nicht sehr strong, aber ein wenig unverschämt. Nun, Srila Prabhupada weist uns in der Erläuterung zu diesem Vers, den wir heute haben, darauf hin, ein Vaishnava sollte nicht versuchen, die Stellung eines anderen herabzuwürdigen. Es ist besser, demütig und bescheiden zu bleiben und den Hare Krishna Mantra zu chanten. Während der Es hat einen sehr großen, einen sehr tiefen Grund, weswegen Prabhupada diesen Satz so formuliert. Man sollte nicht versuchen, die Stellung eines anderen herabzuwürdigen. Es ist besser, demütig und bescheiden zu bleiben und den Hare Krishna Mantra zu chanten. Und in unserer heutigen Vorlesung werden wir versuchen den Grund ein wenig zu beschreiben. Deswegen ist nötig, es demütig zu sein, um zu chanten. Das Thema oder der Titel dieser Vorlesung heißt Befreie dich von Stolz. Im dritten Kanto des Srimad Bhagavatams erfahren wir, dass Stolz die Ursache der materiellen Energie ist. 3, 26, 23 bis 24. Mahatattvat vikulumanat Bhagavat virya sambhavat kriya shaktir ahankaras trividha samapatyata vaikarikas taijashascha tamashascha yatobhava manasaschendriyanam cha bhutanam mahatam api. Das materielle Ego entwickelt sich aus dem Mahatattva, welches aus der eigenen Energie des Herrn hervorgegangen ist. Das materielle Ego hat hauptsächlich drei Arten von Energien. Eine gute, eine leidenschaftliche und eine unwissende. Von diesen drei Arten des materiellen Egos kommen der Geist, die Sinneswahrnehmung, die Handlungsorgane und die groben Elemente. Obwohl dieser Text sehr technisch ist und vielleicht beim ersten Hören nicht so leicht verstanden werden kann, ist er doch ganz, ganz wichtig. Denn er erklärt eigentlich nichts anderes als unsere materielle Verstrickung im materiellen Leben. Srila Prabhupada erläutert dann auf diesen Vers ungemein praktisch und relevant und, wie soll man sich treffend ausdrücken, als eine Art Guideline sozusagen, richtungsweisende, also ein Hinweisschild sozusagen für einen Devotee. Lasst mich deswegen diesen glänzenden Purport vorlesen, so wie er ist, und dann darüber weiter kommentieren. Am Anfang kam von dem klaren Bewusstsein oder dem reinen Zustand des Krishna-Bewusstseins die erste Verunreinigung. Diese erste Verunreinigung heißt falsches Ego oder die Identifikation des Körpers mit dem Selbst. Das Lebewesen existiert im natürlichen Zustand des Krishna-Bewusstseins. Doch es hat eine marginale Unabhängigkeit und diese Unabhängigkeit erlaubt es ihm, Krishna zu vergessen. Ursprünglich existiert das reine Krishna-Bewusstsein, doch aufgrund des Missbrauches von marginaler Unabhängigkeit gibt es die Möglichkeit, Krishna zu vergessen. Prabhupada wiederholt, also es ist eigentlich zweimal das Gleiche. Und dann erläutert er, wieso das so wichtig ist. Und ich möchte hier wirklich bitten, jeden von euch zu versuchen, in die Richtung von 100% Aufmerksamkeit zu gelangen. Und dies kann man auch im praktischen Leben sehen. Es gibt viele Beispiele, in denen jemand, der im Krishna-Bewusstsein handelt, plötzlich sich umkehrt. In den Upanishaden heißt es deswegen, dass der Pfad der spirituellen Verwirklichung genauso wie die scharfe Kante eines Rasierers ist. Dieses Beispiel ist hervorragend. Man schäft sich seine Backen mit einem scharfen Rasierer, sehr nice, doch so wie die Aufmerksamkeit von dieser Aktivität abweicht, schneidet man sich sofort in die Backen, weil man den Rasierer falsch ansetzt. Es ist also nicht, es reicht also nicht nur auf, zur Stufe des Krishna-Bewusstseins aufzusteigen. Nein, man muss auch sehr sorgsam sein. Jede Unaufmerksamkeit oder Nachlässigkeit mag einen Fall verursachen. Und dieser Fall wird vom falschen Ego kommt zustande aufgrund des falschen Egos. Von dem Zustand des reinen Bewusstseins wird also das falsche Ego geboren, weil man seine Unabhängigkeit missbraucht. Wir können nicht das Argument, wir können nicht wie folgt argumentieren. Warum kommt das falsche Ego vom reinen Bewusstsein? Es gibt immer die Möglichkeit, dass dies geschehen wird. Und deswegen soll man sehr sorgsam sein. Das falsche Ego ist das grundlegende Prinzip für materielle Aktivitäten, die in den Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt werden. So wie man also vom reinen Krishna-Bewusstsein abweicht, vergrößert man seine Verstrickung in materielle Reaktionen. Die Verstrickung des Materialismus, die ist der materielle Geist. Und von diesem materiellen Geist kommen dann die Sinne und die materialen Organe. So, noch einmal zusammengefasst. Srila Prabhupada weist uns darauf hin, dass es also nicht nur ein Prinzip ist, was zu Anbeginn der Schöpfung geschah, das nämlich von dem reinen Bewusstseinszustand das materielle Ego kam, sondern dass dies etwas ist, was alltäglich ist, was immer wieder vorkommt, so wie das Lebewesen seine Unabhängigkeit missbraucht. Was dann geschieht, ist, dass man auf die mentale Ebene kommt und die Aufgabe des Geistes wird sehr technisch, aber doch, ich werde es gleich praktisch machen, gesagt, die Symptome des Geistes sind Entschlossenheit und Ablehnung. Determination and Rejection. Prabhupada sagt es auch ein anderes Mal anders. Sie sind, dass man etwas annimmt und dann wieder ablehnt. Jemand, der auf der mentalen Ebene im Krishna-Bewusstsein ist, wird einmal sehr begeistert sein. Huch, ist das toll. Und das andere Mal wird er das ablehnen. Er wird einmal entschlossen sein und das andere Mal das Gleiche zurückweisen. Warum? Weil der Geist, der aus dem falschen Ego hervorgegangen ist, eben diesen Modus operandi hat. Ein lateinisches Wort, Modus operandi heißt, so funktioniert der Kerl. In Norddeutschland, in Norddeutsch gesagt. So, der ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins zielt somit darauf ab, den Knoten im Herzen, den Knoten des falschen Egos zu lösen. Solange der nicht gelöst ist, ist jederzeit die Gefahr, dass man das materielle Leben fortsetzt. Wer sich für dieses Thema mehr interessiert, ich möchte Ihnen darauf hinweisen, im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam, zweites Kapitel, Text, ab Text 16, die sechs Texte zu lesen. Da wird dieser Prozess genau beschrieben, wie man also den Knoten lösen kann. Hier darf ich es zusammenfassen. Man fängt an, einem Gottgeweihten zu dienen, dann hört man den Krishna Katha. Auf dieser Stufe ist man noch recht unstetig in seinem spirituellen Leben, macht aber nichts. Man hört weiter und fängt an, den Gottgeweihten zu dienen und allem, was zu Krishna in Beziehung ist, Tulsi,
Buch Bhagavatam etc. Und wird dann stetig. Das Ergebnis ist, dass Unwissenheit und Leidenschaft aus dem Herzen gehen und man verankert ist auf der Ebene von Sattva-Guna und dann Vishuddha-Sattva, wo man verwirklichtes Wissen über Krishna erlangen kann, also Krishna-Verwirklichung hat. Das ist ein sehr interessantes Thema. Wie gesagt, wer sich interessiert hierfür, möchte es bitte selber nachlesen im Bhagavatam. So, lasst uns jetzt noch zum Abschluss und zum größeren Teil eigentlich der Vorlesung kurz diesen Vers betrachten, der uns wie eine ambrosische Medizin die Möglichkeit gibt, frei zu werden vom falschen Ego. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte einmal, dass dieses eben der Vers ist, der Vollkommenheit im Krishna-Bewusstsein hervorbringt. Ich möchte euch nochmal vorlesen, es ist total bekannt, aber es schadet nicht, ihn zu nochmal zu empfinden. Da pis nichena, taro iva sahishnuna, taro api sahishnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. Man sollte den heiligen Namen des Herrn in einer demütigen Geisteshaltung schenken, indem er sich niedriger dünkt als das Stroh in der Gasse. Man sollte duldsamer sein als ein Baum, frei von allem falschen Geltungsgefühl und immer bereit, anderen alle Ehre zu erweisen. In einer solchen Geisteshaltung kann man den heiligen Namen des Herrn ständig chanten. Der erste Punkt ist, man sollte in einer demütigen Geisteshaltung schenken, indem er sich niedriger dünkt als das Stroh in der Gasse. Srila Bhakti Vinod Thakur erklärt in diesem Zusammenhang, dass wir deswegen niedriger sind als das Stroh in der Gasse, weil das Stroh in der Gasse kein falsches Ego hat. Wir haben ein enormes falsches Ego angenommen. Wie sich das ausdrückt, ist folgendes. Wenn man etwas tut, was für das Wohl des Strohs ist, sagen wir mal, es gibt nicht viel, was man tun kann für das Wohl des Strohs, aber nur mal als Analogie, man tut es, sagen wir mal, in einen Fluss hinein, sodass es flussabwärts treiben kann, weil da die Kühe warten und irgendwas ist ein bisschen hinkig da an dieser Stelle. Wenn man irgendwas macht, was zum Wohl des Strohs ist, wird der Stroh sich nicht wehren. Aber das ist der Punkt, der gemacht wird. Wenn etwas Gutes für uns gemacht wird, wenn wir die Möglichkeit haben, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen, dann wehren wir uns. Dann haben wir so viele Pläne, die plötzlich wichtiger sind, als Fortschritte zu machen im Krishna-Bewusstsein. Mit anderen Worten, durch mein falsches Ego bin ich gezwungen, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Versteht ihr? Falsches Ego ist deswegen so schlimm im spirituellen Leben, weil wir entgegen unserem Selbstinteresse handeln. Nicht uns selber und andere verletzen. Es heißt hier so schön, wir können Krishna nicht wertschätzen durch unsere materiellen Sinne. Wenn eine bedingte Seele erweckt wird zum Krishna-Bewusstsein, erst dann und Dienst leistet, mit der Zunge den heiligen Namen chantet und die Übrigbleibsel des Herrn kostet, dann wird erst die Zunge purifiziert. Und dann kann man allmählich verstehen, wer Krishna wirklich ist. Versteht ihr? Die Aussage, auf die es hier drauf ankommt, ist ein Text aus dem Bhakti Rasamrita Sindhu, Atasi Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai. Man kann gar nicht Krishna wertschätzen im materiellen Zustand des Lebens. Im falschen Ego ist es überhaupt nicht möglich, nur die Spur von Krishna zu sehen. Und aus diesem Grunde stellt sich das falsche Ego gegen Krishna. Sieht nicht die Logik von Krishna, nicht die wunderbare Natur. Es kann Krishna nicht wertschätzen. Findet nichts daran. Findet an Krishna nichts Besonderes. Ist desinteressiert an Krishna. Wendet sich auch ab von Krishna. Also, die Bodhi sagt, ich habe eine Energie in mir, die zum Selbstmord, zum spirituellen Selbstmord neigt, solange ich dieses falsche Ego pflege, wie eine feiste Katze. Nicht? So, also, Zaninadapi, man sollte den heiligen Namen deswegen unbedingt in einem demütigen Zustand schenken. Es ist gut, demütig zu sein, weil dann keine Gefahr da ist. Wir sehen bei großen Gottgeweihten, wo die Demut zum Ausdruck kommt, zum Beispiel Bhaktivinoda Thakur, er sagt, mein Herz ist wie eine Wüste, heiß mit den Strahlen der Sonne. Die Strahlen der Sonne sind materielle Wünsche. Der Wunsch für sterbliche Dinge kann mich jedoch nicht zufriedenstellen. Ich habe nicht nur ein oder zwei, sondern tausende von solchen todproduzierenden Wünschen, die Zuflucht gesucht haben in meinem Geist. Mein Unterbewusstsein, also Freud würde sagen, mein Es, brennt also laufend. It's always burning. Das ist mein Zustand. Irgendwie jedoch, durch die Gnade von Sadhu und Guru, ist der heilige Name von Krishna in meine Ohrlöcher eingedrungen und hat die Ebene meines Herzens erreicht. Und deswegen ist mein Herz jetzt mit dem unbegrenzten und glücksverheißenden Möglichkeiten with some peculiar hope, with infinite auspicious possibilities, it touched my heart with a new kind of nectar. Also gut, der heilige Name ist also in mein Ohr gedrungen und hat mein Herz berührt, sodass jetzt eine Hoffnung da ist. Ich erkenne, ich habe sehr glücksverheißende Möglichkeiten in meinem Leben. So beschreibt Bhaktivinoda Thakur. Das ist ein Ausdruck seiner Demut. Und Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur ist natürlich sehr, sehr strikt mit seinem Geist. Wie könnte er anders sein? Haben wir auch hier. O verruchter Geist, was bist du denn für ein Vaishnava? Du gehst in die Einsamkeit zum Chanten, aber dein Chanten ist nur, damit du berühmt wirst. Ist nichts als eine Heuchelei. Ruhm und Ansehen sind wie der Kot eines Schweines. Es ist die Verlockung Mayas. Tag und Nacht denkst du an nichts anderes als Frauen und Geld. Warum verschwendest du deine Zeit damit, über solch zeitweilige Dinge zu meditieren? Du denkst, Geld ist der Vater des Genusses. Doch Geld ist nicht für deine Freude bestimmt. Und so weiter. Wer instruieren, wer es nachlesen möchte, es ist natürlich das Gedicht Vaishnava. Okay. Dushtamana tumi kishede Vaishnava Pratishtaratare nijanaragare tavaharinam evalakaita. Also jeder, der ein Chant-Retreat macht, sollte unbedingt dieses Gedicht mitnehmen, damit kein Unglück passiert dabei. Sehr wichtig. So, der nächste Punkt, der erwähnt wird, also man sollte den Namen des Herrn in einer demütigen Geisteshaltung schenken, indem er sich niedriger dünkt als das Stroh in der Gasse. Der Grund wurde angegeben. Man sollte duldsamer sein als ein Baum. Nicht? Es geht darum, das falsche Ego abzubauen. Wir sprechen jetzt von den Pickeln und den Stemmeisen, die uns helfen wollen, diese Granitmauer um unser Herz zum Einsturz zu bringen. Forbearance, Duldsamkeit, ist also die nächste Waffe, die wir haben. Duldsamkeit bedeutet, nicht zu protestieren, wenn man beleidigt wird oder angegriffen wird. Das Beispiel, was Chaitanya Mahaprabhu gebrauchte, war das Beispiel eines Baumes. Man kann von dem Baum Rinde nehmen, um sich damit zu kleiden. Also das ist in unserem Kulturkreis nicht so geläufig. Kommt vielleicht noch, wenn die Zeiten schlechter werden, noch schlechter werden. Oder wenn die hier im Tempel noch weniger Geld haben, dann sagt, wenn der Frühling kommt, geht in den Wald und macht euch ein Rindenkleid. Rindendodi. Und so weiter. Der Baum wird nicht protestieren, sondern weiter Schatten geben und weiter so machen. So sollten wir versuchen, Beleidigung zu sehen, Armut zu sehen, Bestrafung zu sehen. Wir sollten sehen, es ist notwendig, um mich zu reinigen. Und wir sollten sehen, wie hinter diesen Lektionen Krishna steht. Ein unglaublich gutes Beispiel ist Gurkeshwardas Babaji. Gurkeshwardas Babaji ging zum Madhukari in Navadvip. Madhukari, kennt ihr? Geht man hin? Ach, demütig. Ich bin hungrig. Ich habe das auch in Vrindavan praktiziert, um ein bisschen demütiger zu werden. Einfach anklopfen. Und die Leute, wenn du nicht wirklich demütig bist, dann geben die nur die Tür zu. Krach. Nicht anklopfen und ich bin hungrig. I'm sorry, das ist sehr peinlich für mich, hungrig zu sein. Sofort, ach, Heile, kommt rein und dann gleich muss man sehr vorsichtig sein, was man annimmt, weil die so wahnsinnig scharf kochen, also grundsätzlich kein Gemüse annehmen. Das ist die Regel für den westlichen Magen. Rot kann man annehmen, Buttermilch und so weiter. Ich habe es auch nur, ehrlich gesagt, einmal gemacht. Ich habe zu wenig Gottvertrauen. Nun, Gurkeshwardas Babaji ging also los zum Madhukari. Und wie es manchmal vorkommt, es war in Navadvip, fingen die Kinder an, ihn zu beleidigen und warfen mit Schmutz nach ihm. Richtig? Und fing sogar an, Steine zu gebrauchen. Das war irgendwie, also, waren die so aufgelegt. So, Gurkeshwar sagte dann einfach, Krishna, heute bist du ja ziemlich heftig mit mir. Ich werde zu deiner Mutter hier Schulter gehen und mich beklagen bei dir. Es kommt mir heute auf den ersten Teil von Gurkeshwardas Babaji Hinweis darauf an oder Antwort darauf an. Und der zweite Teil ist nicht praktisch für uns. Er sah hinter diesen, sagen wir mal, hinter dieser Kaskade, sagt man Kaskade, oder? Hinter diesem Angriff und hinter den Steinen und dem Schmutz, der auf ihn zugeflogen kam, Krishnas Arrangement. Er sah, Krishna steht dahinter. Das ist die Möglichkeit für einen Devotee, tatsächlich zu duldsam zu sein. Nun, philosophisch wissen wir alle, nicht einmal ein Grashalm bewegt sich unter Krishnas Kontrolle. Wir haben das oft gehört, dass die materielle Energie die Energie Krishnas ist. Chaya, sagt die Brahma Sanghita, ein Schatten. Krishnas ist, nicht? Der Schatten bewegt sich, kann sich nicht bewegen, ohne dass der Mensch, also die Substanz dahinter, das in Bewegung setzt. In analoger Weise ist es nicht möglich, dass irgendetwas geschieht in unserem Leben, was nicht von Krishna initiiert worden ist. Initiiert, sagt er, also in Bewegung gesetzt worden ist. Krishna steht dahinter, dass können wir in einem abstrakten, philosophischen Sinne, glaube ich, alle verstehen und akzeptieren. Wenn es dann aber ins praktische Leben geht, müssen wir Duldsamkeit üben. Das heißt, wir müssen diese Sicht üben. Es ist ein Training des Geistes, wo wir versuchen, ihn von der materiellen Ebene auf eine spirituelle Ebene zu gehen. Was nützt uns Philosophie, wenn wir sie nicht anwenden? Was nützt uns eine Brille, die wir haben, wenn wir sie nicht aufsetzen, um unsere Sicht zu verbessern? Was nützt uns das Verständnis, dass die materielle Energie eine Energie Gottes ist, wenn wir nicht praktisch in unserem Leben dieses Verständnis einsetzen und somit Duldsamkeit zu entwickeln? Der nächste Punkt ist duldsamer als einfach. Frei von allen falschen Geltungsgefühlen und immer bereit, anderen alle Ehre zu erweisen. Man sollte Respekt anderen zeigen. Denn, versteht ihr, wenn der Stolz ist ein Kidnapper. Stolz kidnappt uns von dem Verständnis des Devotees, das Soham, ich bin Diener, zu Soham, ich bin der Größte. Soham ist ein Satz, den die Mayavadis gerne gebrauchen. Sie sagen, Soham, ich bin das. Also die absolute Wahrheit. So von das Sosmi oder von das Soham, ich bin der Diener, kidnappt uns der Stolz in das schmutzige, stinkende Bangkok-Gefängnis von ich bin ganz, also so, vielleicht nicht gleich zum Mayavadi-Tum, aber zu dem ich bin der Maßstab aller Dinge. Nun, dieser letzte Satz, anderen Respekt zu erweisen, ohne Respekt für sich zu erwarten, muss natürlich adjustiert werden. Wir hatten einmal in Chedamayapur einen Angriff auf unseren Tempel gehabt. Zweimal sogar. Einmal haben die Angreifer eine Bombe geworfen, die im Tempel explodierte und Bhakti Raghava Maharajas Bein weggerissen hat vom Körper. Und also wirklich Unheil angerichtet. Und dann Radharani gestohlen haben. Der kleine Baby von Radharani. Keine Angst, wir haben ihn später gefunden im Gebüsch. Die hatten geglaubt, es sei solides Gold, aber es war ganz im Tag. Also sagen wir mal so, es war nicht Gold. So, als sie dann dann gab es ein zweites Mal einen Angriff und da stand Jayapataka Maharaj auf dem Dach. Mit einem Gewehr in der Hand und hat losgeballert. Er hat zuerst über die Köpfe geschossen, aber es war klar, er würde auch tiefer gehen, wenn sie nicht aufhören. Ich glaube, es war, also ich kann jetzt nicht sagen, ob Jayapataka Maharaj, ich glaube nicht, er stand am Gewehr. Nein, so macht er das nicht. Er weiß, wie man, er stand da. Er war da und einer war am Gewehr und schoss los. Nicht? Und hat so das Leben der Devotis im Tempel verteidigt. Anderen Respekt zu erweisen heißt nicht, dass wir einen Hund erlauben, in den Tempel zu trödeln und dort Kunsthaufen zu hinterlassen. Das ist nicht der Punkt. Wir sollen allen Respekt erweisen und so weiter. Nein, natürlich gibt es Situationen, wo der Devotee dieses Verhalten, das äußere Verhalten von Respekt erweisen, modifiziert, also verändert und nicht die klassische Pose von zusammengefalteten Händen annimmt. Im Busprogramm gibt es mehrere Situationen, die Tattva uns beschreiben könnte, wo die Devotees wirklich heftig angegriffen wurden und wo es darum ging, dass die Deities zu verteidigen, das Programm zu und so weiter und so fort. Aber die innere Haltung, wir sprechen hier von einer inneren Haltung. Nicht? Demut als einer inneren Haltung. Diese innere Haltung kann dann am besten gelebt werden, wenn man versteht, ich bin ein Bettler. Ich möchte das Höchste, Krishna-Bewusstsein. Ich will es nicht erlauben, dass irgendeine Störung dazwischen kommt, sodass meine Aufmerksamkeit von diesem Ziel abgelenkt wird. Und so kann der Devotee dann auch Beleidigungen gegen seine Person, vielleicht Ungerechtheit, die so überstehen, dass sein inneres Gleichgewicht nicht gestört wird und er in einem frei vom falschen Ego bleibt und eben nicht aus dem Krishna-Bewusstsein katapultiert wird. Dies ist ein sehr wichtiger, eine wichtige Grundlage für alle Eigenschaften: Demut, Duldsamkeit, Wahrhaftigkeit, Sinneskontrolle, Geisteskontrolle. Wir im Krishna-Bewusstsein definieren alle Eigenschaften immer abhängig. Wir definieren alle Eigenschaften als abhängig von dem eigentlichen Punkt, nämlich Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. So ist es auch so, dass ein Sadhu hat zwei Arten von Eigenschaften, an denen man sehen kann, wie, wenn man ein Sadhu ist, eine primäre Eigenschaft, also erstrangig, und dann Eigenschaften, die in einer Kategorie kommen, die sekundär oder zweitrangig sind. Zweitrangig sind solche Eigenschaften wie Demut, gutes Verhalten und so weiter und so fort. Erstrangig, sehr interessant, ist die Anhaftung an Krishna. Das Krishna-Bewusstsein, das er hat. Das auch Demut definiert sich so, dass man angehaftet ist an Krishna, dass man Krishna bewusst werden möchte. Und dann ergibt Demut sozusagen Sinn. Das entsteht also nicht so allein im Raum. Ich sage das deswegen, weil das Beispiel, was ich vorhin gegeben hatte, ein Angriff auf einen Tempel, ist immer noch in der zweitrangigen Kategorie, ist es nicht besonders demütig rumzuballern mit dem Gewehr. In der erstrangigen Kategorie jedoch geht es um Anhaftung zu Krishna. Man versucht Krishna und die Devotees zu beschützen. Ein anderes Beispiel. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fuhr in einem Motorauto. Wie sagt man Motor? Also jedes Auto hat einen Motor. In einem Auto. Warum nicht einfach so? Fürs Predigen. Das war nach äußeren Gesichtspunkten damals wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Da galten ein Sadhu fährt mit so einem, da fuhren nur die reichsten Leute, Könige fuhren mit Autos. Ihr werdet euch wundern, in Indien war das Auto, fingte Autos an mit den Königen. Die fuhren in Autos, also so riesen Karosserien, nicht? Noch immer fahren, könnt ihr da gibt es so Dorfkönige, so kleine Distriktkönige noch immer in Indien, die haben manchmal diese super Antiquitätenautos. Der Maharaj von Bharatpur fährt mit so einem Ding durch die Gegend, so weiter. In Amerika fing es mit einem Auto an, also richtig so mit Ford, der baute die Skinny Lizzie, das war der erste Wagen von der Ford Motor Company. Sorry, mein Hintergrund ist Ford. Also, mein Opa, so eine Riesen-Ford-Fabrik in Hamburg. So fuhren also mit einem Skinny Lizzie rum. Das war dann so das Auto für jedermann. Wurde so auf den amerikanischen Markt gebracht. Aber in Indien war das Auto also ein Auto für Könige. Und Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fuhr mit so einem Ding rum. Aber warum tat er das, muss man fragen. Tja, er tat es, um zu zeigen, wie Krishna-Bewusstsein in alle Bereiche des Lebens Einlass findet und wie ein Vaishnava nicht materielle Dinge, die sich zur Verbesserung des Dienstes an Krishna gebrauchen lassen, zurückweist, nur weil sie materiell sind, sondern sie einsetzt in den Dienst für Krishna. Nicht? Ein Prinzip, was Srila Prabhupada auch übernommen hat, sonst hätte er gar nicht das im Westen predigen können. Die können nicht diese Dinge wie Flugzeuge, Kassettenrekorder, also wie sagt man so, Diktiergeräte und dergleichen mehr benutzt hat. Anyways, wir kommen, ich glaube, dass diese Beispiele ausreichen. Es geht um den Punkt. Demut wird ans Krishna-Bewusstsein oder an die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein gestellt im Krishna-Bewusstsein. Deswegen sind wir demütig, weil wir Krishna-bewusst werden wollen, weil wir frei werden wollen vom falschen Ego. Maya wird versuchen, uns daran zu hindern, indem sie uns Fallstricke in den Weg legt und Stolperstöcke zwischen die Beine werft mit Dingen, die uns nicht passen oder so weiter. Aber selbst wenn wir alle Unpässlichkeiten aus dem Wege geräumt haben, werden wir traurig in der Bastion unseres falschen Stolzes rumsitzen. Nicht, das ist nicht der Punkt, darum geht es nicht. Das gehört zum Leben. Gut, Hare Krishna, jetzt habe ich das Thema. Ihr habt gemerkt, ich habe mit einer gewissen Intensität gesprochen. Ist ja klar, weil diese Thematik einen selbst auch betrifft und man darüber dann, ja, man versteht, das muss gemacht werden.